Thomas Kastura, der kleine Eisenbahnraub. Werner Nix, Gemütsmensch, großes Kind, Theaterliebhaber, Gelegenheitsgärtner und Rechtsanwalt in dieser Reihenfolge. Er saß auf seiner Wohnzimmercouch und schluchzte ins Telefon. Diese Verbrecher, wie kann man nur so grausam sein? Das Gespräch mit seiner Frau kostete ihn die letzten Kräfte. Er nahm einen Schluck von dem Cognac, den Staatsanwalt Brandeisen ihm vorsorglich eingeschenkt hatte. Der ganze Familienschmuck ist weg und ein Haufen Bargeld. Was im Tresor war, alles futsch. Das Schlimmste weißt du doch noch gar nicht. Nein, der Fernseher ist noch da. Aber die waren auf dem Dachboden bei der Eisenbahn. Alle meine Loks wurden geklaut. Hör zu, bleib du bei deiner Mutter in Lüneburg. Ich komme hier auch ohne dich klar. Genervt pfefferte Werner Nix das Telefon auf die Ladeschale, lehnte sich zurück und schloss die Augen. Konvulsivische Zuckungen durchliefen seinen Körper. Er gab unzusammenhängende Laute von sich. Mal war es ein Wimmern, mal ein Knurren. Er litt wie ein Hund. Der erste Adventsabend hatte es in sich. Während zwei Polizisten noch mit dem Tatortbefund beschäftigt waren, leistete Brandeisen seinem Freund stumm Gesellschaft. Er wartete, bis der Juristenkollege wieder ansprechbar war. Im Raum Bamberg hatte es jüngst eine ganze Diebstahlserie gegeben. Sämtliche Einbrüche waren in den vergangenen Wochen erfolgt. Und immer waren abgelegene Villen das Ziel der Raubzüge gewesen. Woher die Täter auch stammen, die bringen ihre Beute auf direktem Weg zu einem Hehler und fertig, wandte Brandeisen ein. Wie kommen die nur auf mich? Ich hätte eine Alarmanlage installieren sollen. Bringt wenig, die Nachbarn rühren meistens keinen Finger, die fühlen sich von der Sirene doch eher belästigt. Auf Döring nebenan trifft das hundertprozentig zu, der hasst mich, weil mein Aufsitzrasenmäher mehr PS hat als seiner. Der Rechtsanwalt sprang auf. Ich muss da jetzt doch mal hoch. Was soll das bringen? Besser als tatenlos herumzusitzen. Der Staatsanwalt seufzte und folgte ihm. Im Grunde waren seinem Freund die materiellen Verluste an Gold und Schmuck egal. Viel schwerer wog die Eisenbahn. Das Dachgeschoss war vollständig ausgebaut und riesig. Es wurde fast gänzlich beherrscht von einer großflächigen Märkling-Hohanlage. Nix schaltete sie ein. Erneut kamen ihm die Tränen, als er seine leeren Regale sah. Weißt du, wie viele Loks ich hatte? 137. Und wie viele kannst du gleichzeitig fahren lassen? 4 oder 5 mit komplettem Zug. Kennst du die V200? Diesel, ein Arbeitstier, Spitzname Roter Elch. Brandeisen stand staunend vor dem Heiligtum. Da gab es Bahnhöfe für Personen- und Güterverkehr, Tunnels und Brücken, Berge und Täler, dörfliche und städtliche Ansiedlungen. So viele Erinnerungen, meinte Brandeisen verständnisvoll. Dort drüben habe ich den Bamberger Weihnachtsmarkt am Maxplatz nachgebaut, jedes einzelne Glühbirnchen von Hand verlegt und angeschlossen. Wenn ich dir wenigstens einen Zug im normalen Fahrbetrieb zeigen könnte. Warum haben die meine Loks geklaut? Weil die am wertvollsten waren? Brandeisen hielt betreten inne. Tut mir leid, Werner, aber ich glaube nicht, dass deine Loks irgendwann wieder auftauchen. Die musst du abschreiben. Vermögensdelikte sind für die Kripo Kinderlitzchen, das weißt du doch. Nix wurde hysterisch, seine Stimme überschlug sich. Heißt das, ich krieg mein Krokodil nie wieder? Krokodil? Meine Lieblingslok, die CCS 800 dunkelgrün, Kostenpunkt um die 7000 Euro bei Auktionen. Langsam wurde Brandeisen klar, um welche Summen es hier jenseits des Nostalgiewertes ging. Sind deine Loks alle so viel wert? Ein paar schon, echte Raritäten. Also gut. Brandeisen holte tief Luft. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Ich zapfe meine Kontakte zur Unterwelt an. Die Ermittlung begann am nächsten Morgen um 10 im Hofbräu. Auf den ersten Blick ein ungewöhnlicher Ort für staatsanwaltliche Nachforschungen. Doch das Gasthaus mitten in der Altstadt war umzingelt von Antiquitätengeschäften. Deshalb galt es als Umschlagplatz von Informationen über rare, schwer zu beschaffene Güter. Werner Nix trug zu seinem Kamelhaarmantel einen schwarzen Schlapphut und Sonnenbrille. Brandeisen verkniff sich eine Bemerkung, denn der Undercover-Rechtsanwalt wirkte im Vergleich mit ihrem Informanten völlig unauffällig. Vor einem Kännchen Kaffee saß nämlich Xystus auf der Mauer. Für einen Antiquitätenhändler war er ein erstaunlich gebildeter Mann. Doch im Laufe der Jahre hatte sich seine quasi monarchische Eitelkeit seiner bemächtigt. Brandeisen legte ihm den Fall dar unter Hinweis auf den untröstlichen Nix und dessen angegriffene Seelenlage. »Hier haben Sie eine Aufstellung der entwendeten Wertgegenstände«, fügte er hinzu und händigte auf der Mauer eine mehrseitige Liste aus, die sein Freund nächstens angefertigt hatte. »Vielleicht wird etwas von dem Diebesgut bereits auf dunklen Kanälen feilgeboten.« »Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen helfen kann? Halten Sie mich für jemanden, der mit Kriminellen Umgang hat?« »Nie im Leben«, entgegnete Brandeisen und packte ein Lockmittel aus, das er in einem Karton mitgebracht hatte und von dem er wusste, dass es für auf der Mauer einen unwiderstehlichen Anreiz darstellte, zumindest kurzzeitig ins Lager der Gerechten zu wechseln. »Der Nachttopf meiner Tante Theophilia, altes Familienerbstück, erträgt das Wappen König Ottos I. von Griechenland.« Auf der Mauer erblasste vor Verlangen, galt er doch als einer der größten Sammler antiker Nachttöpfe in Mitteleuropa und der neuen Welt. Rasch wurde er mit dem Staatsanwalt handelseinig. Er bezahlte einen Spottpreis für Tante Theophilias tragbare Toilette. Brandeisen war froh, dass er den Botschamber los war. Auf der Mauer ließ sich endlich herbei, einen Blick auf Nixons Liste zu werfen. Zielsicher pickte er das wertvollste Stück heraus, ein Smaragd-Collier von Van Cleef und Arpels aus den 20er Jahren. »Probieren wir es damit«, sagte er und tippte eine Nachricht in sein Handy ein. »Meiner Kontaktperson sind selbst die geheimsten Internetforen nicht verschlossen.« Es dauerte keine 5 Minuten, bis die Antwort kam. »Wir haben Glück. Die Halskette ist bei Prebitz zu besichtigen und zu erwerben.« Nix runzelte die Stirn. »Wer ist denn das?« »Ein als Trödler getarnter Hehler«, erklärte Brandeisen. »Lebt auf einem einsamen Bauernhof in den Haßbergen. Wir sollten ihm einen Besuch abstatten.« Es begann zu schneien, während Nix seinen Rab Richtung Haßberg lenkte. Tausende kleine Flocken schwebten von dem schweren fledermausgrauen Himmel herab und hüllten das Frankenland in eine Winterdecke. »Hast du als Kind auch eine Eisenbahn gehabt?«, fragte Nix. »Nur ein Starter-Set von Fleischmann, mit Weichen, die man von Hand verstellen musste. Ich hab die Nase lieber in Bücher gesteckt. Hast du dir schon mal überlegt, deine Eisenbahn Kindern vorzuführen? Vor Weihnachten wäre das ein Akt der Nächstenliebe.«
»Ausgeschlossen«, widersprach Nix.
Die beiden Freunde machten weiter Konversation, doch gelang es ihnen nur unzureichend, ihre Nervosität voneinander zu verbergen. Um die Mittagszeit näherten sie sich goggelgereut, bogen in einen verschatteten, von traurigen Fichten flankierten Feldweg ein und gelangten schließlich an ihr Ziel, einen Bauernhof mit hohen, spitzwinkeligen, windschiefen Giebeln. Nix parkte vor einer Fachwerkscheune, die ebenso baufällig wirkte wie der Rest des aus der Zeit gefallenen Anwesens. Sie stiegen aus. Der schneebedeckte Boden gab bei jedem Schritt Klagelaute von sich, Eisluft füllte ihre Lungen. Dann, mit einem Quietschen wie von Ferkeln, die das blitzende Schlachtermesser gewahrten, öffnete sich das Scheunentor und eine körperlose Hand winkte sie herein. Kaum eingetreten schloss sich das Tor. Ein Hühne von einem Mann nahm vor ihnen Aufstellung mit groben, holzscheitartigen Gesichtszügen und der Gewissheit, Alleinherrscher über ein Reich von eigenen Gnaden zu sein. Sein flickenübersäter Mantel wurde mit einem Kälberstrick anstelle eines Gürtels zusammengehalten. »Tee?«, fragte Prebitz. Er führte die Besucher zu einem Chippendale-Tischchen, auf dem eine silberne Kanne von dem Gebräu, das belebt, aber nicht berauscht, vor sich hin dampfte. Während Brandeisen und Nix dankbar an ihren Tassen nippten, sahen sie sich um. Von außen mochte die Scheune einen maroden Eindruck machen, doch ihr Inneres war ein Museum, beziehungsweise ein Verkaufsraum. Wo man hinblickte, standen Antiquitäten. Sie sind an dem Smaragdcollier interessiert? Prebitz führte seine Gäste zu einer von zahllosen Vitrinen, in denen Schmuck präsentiert war. Van Cleef und Apels, 1926. Die Steine stammen nicht aus Kolumbien oder Brasilien, sondern aus dem Habachtal im Salzburgischen. Die Fassung besteht aus 57er Gold, ein beachtliches Stück. Er holte die Halskette heraus und legte sie zur Begutachtung auf ein samtbezogenes Pad. Da sie mir von einem Kollegen empfohlen wurden, mache ich Ihnen einen guten Preis. 15.000 inklusive Schlangenlederetui. Sehr schön, sagte Brandeisen und tauschte mit Nix Blicke. Dem kam noch eine Reihe anderer Geschmeide aus den Vitrinen bekannt vor. Ich denke, wir finden einen gemeinsamen Nenner. Zuvor würde ich aber gerne wissen, ob Sie auch alte Modelleisenbahnen im Angebot haben oder Teile davon. Prebitz zwinkerte irritiert. Meinen Sie Spielzeug?
Eine Märklingho ist kein Spielzeug, empörte sich Nix. Was reden Sie da bloß für einen Unfug?
Das war gewiss nicht meine Absicht.
Sparen Sie sich Ihre Entschuldigungen. Schon lange sind Modelleisenbahnen als überteuerte Schnickschnack in Verruf geraten. Ich dachte jedoch, ein Mann mit Expertise wie Sie hätte dazu etwas reifere Ansichten.
Sie haben vollkommen recht. Ich besitze selber eine nicht ganz unbescheidene Anlage. Aber ich handle nicht mit Loks oder dergleichen. Das wäre ein Sakrileg.
Und wenn Ihnen entsprechende Ware zum Weiterkauf angeboten würde,
hakte Nix nach,
was täten Sie dann?
Ablehnen natürlich, aus Prinzip. Dann könnte ich ja gleich meine Großmutter verhökern.
Prebitz schien die Wahrheit zu sagen. Er machte den Hehler für nächsten Schmuck, nicht aber für dessen Loks. Des Rätsels Lösung trat klarer zutage, nachdem Prebitz und Nix stundenlang gefachsimpelt hatten und in Sachen Ho zu Geistesverwandten geworden waren. Als der richtige Zeitpunkt gekommen war, lüftete der Rechtsanwalt sein und Brandeisens Inkognito. Keine Sorge, Prebitz gehe straffrei raus und klagte dem neuen Freund sein Leid. Das Smaragdcollier und andere Preziosen gehören eigentlich ihm, beziehungsweise seiner Frau. Er sei das Opfer schändlicher Einbrecher geworden, die zu allem Überdruss auch seine 137 Märklingloks in ihre Gewalt gebracht hatten. Nach Minuten argwöhnischen Zögerns lenkte Prebitz ein und gab seine Quelle preis mit der Begründung, wer einen Ho-Kollegen bestahl, habe das Recht auf Geheimhaltung verwirkt. Bei den Langfingern handelte es sich um die Zipfelbrüder, ein Bandentrio aus Coburg, dessen Revier eigentlich mehr im Nordoberfränkischen liege und die sich selten nach Bamberg hineinwagten. Auf Modelleisenbahnen hätten es die drei eher schlichten Gesellen bislang nicht abgesehen. Deswegen konnte er, Prebitz, sich nur vorstellen, dass jemand den Zipfels einen Spezialauftrag erteilt habe, nämlich die Loks zu entwenden. Als Belohnung oder Gegenleistung durften sie wahrscheinlich alle anderen erbeuteten Wertsachen behalten und zu Geld machen. Das sei in solchen Fällen üblich. Aber wer ist der Hintermann? Fragte Nix. Hast du nicht diesen Nachbarn erwähnt? Schaltete sich Brandeisen ein, der dich um dein Aufsitzrasenmäher beneidet. Endlich dämmerte es dem Rechtsanwalt.
Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Döring, der hat ja auch eine Ho-Anlage, die allerdings an Lächerlichkeit kaum zu überbieten ist.
Er hat sie mir einmal gezeigt. Dabei konnte ich mir die ein oder andere kritische Bemerkung nicht verkneifen. Und weil er es nicht ertragen konnte, dass deine Anlage viel schöner ist, ergänzte Prebitz, hat er sich deine Loks unter den Nagel gerissen.
Warum gibt es solch missgünstige Leute?
Die Frage ist, wie kriegst du deine Loks von diesem Döring wieder zurück? Trebitz nahm eine Denkerpose ein und fuhr sich übers unrasierte Stoppelkinn. Eine Hausdurchsuchung könnte helfen, schlug Brandeisen vor, aber was wird dann aus den Zipfelbrüdern? Die sollte man ebenfalls dingfest machen. Keine Ahnung, ich bin ratlos, antwortete Nix. Ich nicht, sagte Prebitz. Stunden später saßen sie zu dritt im Gartenhäuschen von Werner Nix und beobachteten dick eingemummelt die benachbarte Villa. Bei Döring brannte Licht, unter anderem im Keller. Vermutlich vergnügte er sich mit der Beute. Nix stellte sich das Krokodil CCS 800 auf viel zu engen Gleisradien vor, unter schlampig verlegten Oberleitungen, und malte verdrossen mit den Kiefern. »Wie lange müssen wir noch warten? Ich halte das nicht mehr aus.« »Ruhig«, mahnte Prebitz, »bestimmt ist es bald soweit.« Dann wurde ihre Geduld belohnt. Ein Lieferwagen schaukelte bei ausgeschalteten Scheinwerfern langsam die Einfahrt hoch. Der Lieferwagen verstummte. Drei Vermummte huschten zur Eingangstür und machten sich daran zu schaffen. Als das Schloss geknackt war, drangen sie ein. Nix, Brandeisen und Prebitz verließen ihr Versteck, stiegen über den Gartenzaun und folgten den Gestalten ohne große Eile. Die Falle war zugeschnappt. Vom Keller waren erstickte Schreie zu hören. »Nein, Hilfe!« Dazwischen raue Männerstimmen. »Du bist ja ganz schlauer. Hast wohl gedacht, wir merken nicht, dass du die wertvollen Teile für dich behältst. Wer uns bescheißt, der kriegt Ärger. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen.« »Die Zipfelbrüder, wie sie leiben und leben«, flüsterte Prebitz und ging mit geladener Schrotflinte voran. Er hatte den Dieben ein telefonisches Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen konnten. Schmuck ginge derzeit leider ganz schlecht, der Markt sei übersättigt. Dagegen erzielten alte Modelleisenbahnloks in der Adventszeit Höchstpreise. 1.000 Euro pro Stück wären keine Seltenheit, ob sie dergleichen möglichst bald liefern könnten. Anscheinend hatten Franz, Freddy und Fridolin Zipfel den Köder sofort geschluckt und waren zu ihrem Auftraggeber gefahren, um ihm die Loks wieder abzunehmen und ein paar Dinge richtigzustellen. »Bitte nicht«, winselte es. Nix, Brandeisen und Prebitz spähten um die Ecke. Döring lag bäuchlings auf seiner Eisenbahn. Zipfel 1 und Zipfel 2 hielten ihn fest, während Zipfel 3 sich einen Spaß daraus machte, das Zugset Rheingold BR 18 wiederholt ins Hinterteil seines Opfers rauschen zu lassen. Prebitz wollte sich schon zu erkennen geben, doch Nix hielt ihn zurück. Strafe musste sein. Also warteten sie, bis die von Brandeisen herbeigerufene Verstärkung eintraf. Döring musste noch eine halbe Stunde leiden. Schließlich wurden er und seine ungnädigen Komplizen festgenommen. Zusammen fuhren sie ins Café Sandbad ein, wo sie in Bälde Knastweihnachten feiern konnten. 137 Loks wechselten erneut das Haus und den Besitzer. Nix befüllte 3 Cognac-Schwenker und wandte sich an Brandeisen und Prebitz. »Wie kann ich euch danken?« Prebitz wehrte ab. Das sei Ehrensache gewesen, doch der Staatsanwalt äußerte einen Wunsch, den Nix am 4. Advent erfüllte. Er hatte ein paar Klassen seiner alten Grundschule am Kauberg zum Spielen eingeladen. Die Kinder sollten erfahren, wie eine Modelleisenbahn funktionierte, was alles nötig war für den reibungslosen Fahrbetrieb, wozu all die Schalter und Regler dienten. Nix sollte launige Einführungen in die Geheimnisse der Elektrifizierung, Probleme beim Tunnelbau, Gleisplanzeichnungen mithilfe von Schablonen und vieles mehr geben. Natürlich sollten die kleinen Besucher auch Züge sehen und leider sogar selber steuern dürfen, wenn's sein musste, mit Höchstgeschwindigkeit. Nix verabschiedete sich bereits von seinem TGV und schaute zweifelnd zu seiner Gattin, die Lebkuchen, Plätzchen und Kakao bereitstellte.